Jawohl. Herr Jesus kommt wieder. Wie der alte Simeon, ne? Der hat das noch so erlebt. Ich hörte mal von einem holländischen Großvater, gläubigen Großvater, der hat immer zu seinen Enkelkindern gesagt, ich werde nicht heimgehen, so sagte er, heimgehen, bevor der Herr Jesus wiedergekommen ist. Ich werde seine Wiederkunft erleben. Das hat er so seinen Enkelkindern immer gesagt. Und dann wurde der alte Herr immer älter und bettlägerig und ja, und dann sagten die Verwandten, bei denen er lebte, na, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann geht er. Da kommt einer von den kleinen Enkelsöhnen oder Urenkelsöhnen, ich weiß es nicht genau, zu ihm und sagte, siehst du, Opa, jetzt wirst du doch sterben, bevor der Heiland kommt. Da richtet sich der alte Mann auf, so gut er es noch kann, und sagt, wer sagt das? Er hat das immer noch geglaubt. Schön, ne? Das ist Advent, ihr Lieben. Jesus kommt. Er ist gekommen, damals vor 2000 Jahren, und er wird wiederkommen. Und wir werden es erleben. Wie bitte? Jetzt fange ich auch so an wie dieser alte Bruder. Du, wenn wir zu ihm gehören, werden wir es erleben. Ob wir vorher entschlafen oder nicht entschlafen, jedenfalls werden wir es erleben. Jesus kommt wieder. Heute Morgen habe ich einen eigenartigen Text, du hast es schon angekündigt, Kaleb. Ich lese einmal 4. Mose 14, Vers 10. Nur die erste Hälfte. Kein schöner Text. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Nicht die Heiden, nicht die bösen Feinde, sondern die Gemeinde. Was waren denn das für Leute, die da gesteinigt werden sollten? Waren das irgendwelche Verräter? Könnte ja sein, nicht? Verräter oder irgendwelche Schwerverbrecher. Die müssen gesteinigt werden. Und wenn ich das so vorlese, dann fällt mir eine andere Textstelle ein. Sie schrien aber alle und sprachen, lass ihn kreuzigen. Ne? Auch die Gemeinde, das Volk Israel, vertreten durch die Volksmenge, die da in Jerusalem versammelt war. Man sollte sie steinigen. Und ich lese jetzt die zweite Hälfte von dem Vers vor. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und da waren die beiden, um die es hier geht, gerettet. Das kann man wohl so sagen. Keiner hat mir einen Stein aufgehoben. Damals auf Golgatha war die Herrlichkeit des Herrn, erschien da nicht. Er musste den ganzen Weg bis ans bittere Ende gehen. Aber hier diese beiden Männer, Kaleb und Josua, wurden von Gott beschützt. Jetzt wollen wir mal die Geschichte von vorne anfangen. Kaleb, der Name taucht das erste Mal in diesem Textzusammenhang auf. Kapitel 4. Mose 14, Vers 6. Kaleb. Das war so. Das Volk Israel war in der Wüste, wir kennen die Geschichte ja alle, 40 Jahre mussten sie dort in der Wüste verbringen, eine Vorbereitungszeit, eine Prüfungszeit. Nach 40 Jahren war es dann soweit, sie sollten das Land einnehmen. Und Mose sandte 12 Kundschafter aus. Kundschafter, 12 Leute, die aus jedem Stamm einer, es waren ja 12 Stämme Israel, und die sollten das Land, das, ja, um das es ging, das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, das sollten sie auskundschaften. Und das taten sie auch. Kapitel 13 im 4. Mosebuch heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israel, gebe. Je einen Mann für einen Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn alle Männer, die Häupter der Söhne Israel waren. Und das sind ihre Namen. Und dann werden sie aufgezählt. Und unter diesen Namen heißt es dann auch, und für den Stamm Kaleb, für den Stamm Juda, Kaleb, den Sohn Jephunnes. Und dann geht es weiter. Kaleb war also ein Fürst des Stammes Juda. Er war mit 11 anderen zusammen. Interessant, auch wieder 12, wie bei den Jüngern des Herrn. Ne? Es sind immer so Parallelen da, die kann man überhaupt gar nicht übersehen. Und sie gingen, durchstreiften das Land, ist ja nicht so klein. Nicht? Sie mussten, waren da unten im Süden und mussten ganz nach Norden, da wo der See Genezareth ist und noch weiter. Sie haben sich das alles angeguckt, großartiges Land. Sowas hatten die Kundschafter ja noch nicht gesehen. Ja, Gott hatte recht, als er ihnen versprochen hatte, das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Wunderbares Land, großartig, freut euch. Wenn nicht ein Aber dabei gewesen wäre. Sie fanden Städte vor. Eine von diesen Städten zum Beispiel hieß Jericho. Man hat Jericho später ausgegraben, jetzt im 19. Jahrhundert. 12 Meter dicke Mauern. Und hoch waren die Mauern. Man kann sagen, uneinnehmbar. Da kamen die Kinder Israel aus der Wüste, hatten keine Waffen, hatten keine, ja, wie sollten sie solche Städte einnehmen? Dann haben sie die Soldaten gesehen, die da rumliefen. Und dann haben sie unter den Soldaten besonders große Typen gefunden. Riesen, haben sie gesagt. Nie können wir diese Leute besiegen. Schrecklich, ne? Meine lieben Geschwister, das ist schon eine Enttäuschung. Die kamen also zurück und berichteten. Und da ein schönes Land, wunderbares Land. Sie brachten noch Früchte aus dem Land mit zum Angucken. Aber leider für uns nicht erreichbar. Die Städte sind zu groß, zu fest und die Krieger sind zu gewaltig und wir sind so schwach und wir sind so klein und wir sind so arm. 10 Boten schlossen sich dieser Meinung an und nur 2, nämlich die schon genannten Kaleb und sein Freund Josua, der auch mit unterwegs war. Diese beiden sagten, ja, gutes Land, stimmt. Hervorragendes Land, stimmt. Große Städte, stimmt. Große Feinde, stimmt. Aber großer Gott, der uns das Wort gegeben hat, die Verheißung, das ist euer Land und das werdet ihr besitzen, der ist noch größer als alles. Mit unserem Gott werden wir siegen. Meine Brüder und Schwestern, wenn Gott uns sein Wort gegeben hat, dann dürfen wir sicher sein, dass er dieses Wort auch einhält. Schön, ne? Darfst dich freuen. Gott hat sein Wort gegeben. Ich denke an eine biblische Person, die es noch mit diesen Riesen zu tun kriegte. Das war David. Wie viele Riesen hat David erschlagen? Du sagst einen, das stimmt aber nicht. Im Ganzen hat er 5 Riesen erschlagen. Am Ende seines Königseins, seiner Königsherrschaft, musste er nochmal unterwegs und nochmal den Rest dieser Horde ausrotten, der Enaks-Söhne. Riesen, große Kerle. David war noch ein kleiner junger Mann, ich weiß nicht, wie alt er war, 14, 15, 16. Und da stellt er sich dem Goliath gegenüber. Die Geschichte hat mich als Kind schon immer begeistert. Und ich muss sagen, Gott hat mich bewahrt davor, mir die Sache zu genau vorzustellen. Ist ja eine blutrünstige Geschichte eigentlich, nicht? Aber ich habe eigentlich nur gesehen, jawohl, Gott hat dem David sein Wort gegeben und Gott hält sein Wort. Und David bleibt Sieger im Namen des Herrn. Da gibt es in der Gotteswort eine ganze Menge solcher Leute. Denkt an Daniel. Er wird aufgefordert, nur den König, zum König zu beten. Dann sagt, kommt gar nicht in Frage. Und er wird Daniel in die Löwengrube geworfen. Und aufgefressen, natürlich, was denn sonst? Nee. Du, wir haben einen großen Gott. Und ich denke an eine andere Geschichte. Da war Friedrich von Bodelschwingh, der leitete ja die Anstalten in Bethel, dieses große, ganzer Stadtteil von Bielefeld, die Bethler Anstalten. Und da gab es auch viele sehr behinderte Menschen. Sehr behinderte. Und sie wurden dort und werden übrigens heute noch liebevoll gepflegt. Und dann kam Hitler mit seinen Euthanasiegesetzen. Bodelschwingh wurde vorgeladen, war ein bekannter Mann, weltbekannter Mann. Da konnte man nicht einfach so per Erlass mit ihm umgehen. Das wusste Hitler auch. Er wurde zum Führer, so hieß er ja Hitler, ließ er sich nennen. Wurde zum Führer eingeladen und der Führer eröffnete ihm, dass dies lebensunwerte Leben, so wurde es ja damals genannt, eliminiert werden müsste. Oh, weg. Und was macht Bodelschwingh? Bodelschwingh steht auf und sagt, mein Führer, das war die Anrede, mein Führer, nein, dreht sich um und geht raus. Und Hitler hat sich nicht getraut, in Bielefeld, in Bethel, die Euthanasie durchzuführen. An vielen, vielen anderen Orten. Überall wurden schwerstbehinderte Leute getötet. Aber nicht da, wo so ein Mann aufstand und sagt, nein. Das sind Beispiele, nicht? Oder denkt an Luther in Worms vor dem Reichstag. Nein, widerrufen kann ich nicht und will ich nicht. Mein Gewissen ist gebunden an Gottes Wort. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Das war sein Todesurteil, das dann auch ausgesprochen wurde, aber nicht vollstreckt werden konnte, aus besonderer Veranlassung. Meine Brüder und Schwestern, das ist etwas Großartiges, was wir hier sehen. Die Enttäuschung der Bevölkerung war unbeschreiblich. Wir haben es zu Anfang gehört, so groß, dass man die beiden Boten steinigen wollte. Was hatten sie denn falsch gemacht? Sie haben einerseits bestätigt, was die 10 anderen auch gesagt hatten. Andererseits haben sie gesagt, aber hör mal zu, wir haben Gottes Wort. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, das fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Und dafür wollen Sie ihn steinigen. Ich meine, Sie wollen die beiden steinigen, natürlich, weil ihre Frustration so unglaublich groß ist. Ne? Jetzt stell dir das mal vor. Was war denn das Besondere, was Kaleb insbesondere, hier geht es ja mehr um Kaleb in diesem Bericht, merkwürdigerweise kommt Josua da nur so ganz am Rande vor. Dieser Bericht spricht eigentlich von Kaleb. Was war das Besondere bei dem Kaleb? Nun, ich lese einmal vor, was im gleichen Kapitel einige Verse später steht. Gott spricht, und all die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme und so weiter, Gott kündigt die Strafe an. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Das Merkwürdige und Bemerkenswerte in dieser Aussage ist, weil ein anderer Geist in ihm war. Ja, nun frage ich mal, was war denn das für ein Geist? Das war der Heilige Geist, den Gott zu Pfingsten seiner Gemeinde geschenkt hat. Der genau der gleiche Heilige Geist war es. Der Geist, von dem 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das war der Geist, den Kaleb besaß, der ihn bewegte, der ihn veranlasste, durch alle Schwierigkeiten hindurch zu glauben. Jesus ist größer als alles. Und der Name Jesus war damals in dem Sinne ja noch nicht bekannt. Das ist, wir reden ja von 3500 Jahren etwa vor Christi Geburt. Aber Gottes Wort ist größer und seine Zusagen sind sicher. Was er zusagt, hält er gewiss. Das ist der Glaube des Geistes, den Kaleb hat. Kaleb, bleib dabei, bleib treu, bleib bei der Sache. Es funktioniert. Wir wissen, als es denn so weit war, da war Mose verstorben und Josua soll das Volk in das Land führen. Und solange sie nicht sündigten, ging alles ganz einfach. Die Leute, die haben die ja freiwillig übergeben. So fallen mir die Taliban ein, ne? Als jetzt die amerikanischen und deutschen und NATO-Truppen abzogen aus Afghanistan. Da haben die Taliban überall offene Türen gefunden. Die Städte wurden ihnen übergeben. So ähnlich war das auch damals bei Josua und Kaleb. Bis auf einige, da mussten sie kämpfen. Aber Jericho, die Geschichte kennen wir noch aus der Kinderschule. Jericho, da tröten die mit Trompeten, die hatten nicht so schöne Musik wie ihr. Sie hatten einfach so Trompeten, so Hörner. Genau gesagt, Schofarhörner, das waren so Schafhörner, von so große Schafhörner. Ne? Da tuteten die und tröteten die, und die Mauern von Jericho, die schon genannten Mauern von Jericho, uneinnehmbar, fielen von selbst ein. Ja, ihr Lieben, Gott kann das. Du sagst, jetzt nimmst du aber deinen Mund ein bisschen sehr voll. Geschwister, ich habe noch keine Mauern von Jericho einfallen sehen. Aber da bin ich nicht der Einzige. Viele von uns könnten von Wundern berichten, die Gott getan hat. Ich könnte stundenlang erzählen von Wundern, die Gott getan hat. Wenn du so alt geworden bist, hast du viel erlebt, ne? Ich vergesse nie, wie Gott mich einmal von einer schlimmen Krankheit geheilt hat. Das war großartig. Gott kann das. Gott kann das. Und das größte Wunder, was ich immer wieder erlebt habe, war, dass Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Das ist ein Wunder. Oh, was ist das herrlich, wenn du mit jemandem betest. Und er kann es fassen. Und er sagt am Ende, danke Gott, du hast mir alle meine Sünden vergeben. Danke, du hast mich reingewaschen durch das Blut des Lammes. Wie glücklich bist du dann selbst, wenn du dabei sein darfst, nicht? Wunder Gottes. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Kaleb, du wirst es erleben. Und Kaleb hat es erlebt. Und Kaleb ist so glücklich aus der ganzen Situation hervorgegangen. Wer Zeit hat, wollte ich fast sagen, in der zweiten Predigt werden wir die Fortsetzung von dem Leben Kalebs hören. Eine ganz schöne Geschichte. Eine Geschichte, die im hebräischen Grundtext bis auf zwei Wörter, glaube ich, genau gleich zweimal in der Bibel steht. In zwei verschiedenen Büchern. Interessant, ne? Die Geschichte von Aksa. Das ist die Tochter Kalebs. Großartige Geschichte, großartige Frau. Wir haben jetzt einen Mann gehört und in der zweiten Predigt hören wir von einer Frau, die den gleichen Glauben hatte. Der gleiche Geist wohnt in ihr. Und sie weiß, was sie zu tun hat. Und wird uns dadurch zu einem Vorbild. Ist der Kaleb uns auch ein Vorbild? Kann er uns auch ein Vorbild sein? Oder ist er zu weit von uns entfernt? Immerhin 3.500 Jahre, ist ja lange her. Immerhin, er war ein Fürst. Ich weiß nicht, ob hier Fürsten unter uns. Nicht so viele, ne? Nicht wirklich. Es gibt auch Fürsten, die gläubig sind. Ich habe welche gekannt. Wunderbare Leute, ja. Bettler und Fürsten. Wenn Gott seine Hand ausstreckt und sie einlädt und sie kommen, dann fragt er nicht danach, woher sie stammen. Aber immerhin, Kaleb war ein Fürst. Hat sein Erlebnis auch etwas mit uns zu tun? Nun, es gibt ja auch viele Parallelen. Kaleb war einer, der aus der Sklaverei Ägyptens befreit war. Ich auch. Das Ägypten, das mich gefangen hielt, das war die Sünde, die Welt der Sünde. Das war das Verlorensein. Ich war hoffnungslos verloren, so wie die Sklaven da in Ägypten verloren. Aber wenn es dem Pharao, dem König von Ägypten, einfiel zu sagen, alle Knaben, die geboren werden, müssen getötet werden, dann wurden die getötet. Schrecklich, ne? Keine Möglichkeit, sich zu wehren. Naja, keine Möglichkeit. Im Fall Mose ist es ja geglückt, nicht? Aber das war sicher selten, dass so etwas geschah. Die waren Sklaven. Es ging ihnen fürchterlich schlecht und das Ende war der Tod. Das war meine Situation. Ich war gefangen in Sünde und Nacht und Schande. Und dann kam die Botschaft des Evangeliums. Gott sprach sein Wort zu mir. Ich werde nie den Augenblick vergessen, wo ich da in meiner Studentenbude kniete. Und ich habe gesagt, Jesus, du bist gekommen, um Sünder zu retten. Hier ist einer. Und dann hat er mich gerettet. Das ist schön, ne? Wie schön ist das, wenn wir das erlebt haben. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Wie schön ist es, wenn wir es wissen dürfen. Ja, er ist auch für mich gestorben. Sein Opfer ist für mich dargebracht worden und für all die anderen, aber auch für mich. Du, seitdem bin ich so froh. Und ich will es nie vergessen. Nie vergessen. Das ist jetzt schon viele Jahrzehnte her. Die meisten von euch lebten damals noch gar nicht. So lange ist das schon her. aber Halleluja, es ist immer noch wahr. Und Gott hat uns sein Wort gegeben, er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht versäumen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn die Welt voll Corona wäre, Corona ist eine schlimme Sache, ich nehme das bestimmt nicht leicht. Und ich gehe mit den Dingen auch sorgfältig um, aber unser Gott ist größer, wir sind in seiner Hand. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ich höre so viel auch unter uns Gläubigen, so viel, ja, hast du schon gehört, dieser Impfstoff ist so verkehrt und das ist so verkehrt. Neulich schrieb mir, vorgestern kriegte ich einen Brief oder gestern, weiß ich mehr, ja, schrieb er, der Impfstoff wäre von denen da oben, wer das immer ist, ne, von denen da oben bestimmt, dass die Geimpften eliminiert würden, also getötet, ne? Ich habe gesagt, du, das ist aber ein Wort. In Deutschland sind 75%, sagen wir mal, geimpft von 80 Millionen. Können wir alle gut schnell rechnen, 60 Millionen. 60 Millionen Deutsche werden durch den Impfen, du. Aber das ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist nicht die Aussage. Ah, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, sagen sie nachher, ne? Entscheidend ist die Angst, die geschürt wird, die Unsicherheit, die Verzagtheit. Verzagtheit. Mann, jetzt möchte ich unser Haus bauen und jetzt kommt Corona und vielleicht, ich habe mich impfen lassen, oh wie, jetzt gehöre ich zu den 60 Millionen. Du, Verzagtheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Tobe, Welt und springe. Ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Wisst ihr, wo das herkommt? Das ist im Choral Jesu meine Freude, ne? Ja. Ich stehe hier und singe. Einerlei, wie trübe das aussieht. Ja, jetzt ist das und klar, es ist, wir leben in einer ernsten Zeit. Ich glaube, wir leben in der Zeit, von der Matthäus 24 spricht, die Zeit des Endes. Der Herr kommt bald. Und das kündet sich an durch Gerichte über die sündige Welt. Das wissen wir. Aber wir gehören nicht zur Finsternis. Wir gehören nicht zum Reich der Verzagtheit. Verzagtheit. Wir dürfen Mut haben, uns freuen. Der Jesus redet ein ganzes Kapitel in Lukas 21 von diesen schrecklichen Dingen, die auf die Erde zukommen werden. Und als er damit zu Ende war, sagt er, und wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter darum, dass eure Erlösung nahe ist. Das ist was anderes als Verzagtheit, nicht? Richtet euch auf. Erhebt eure Häupter. Ich habe das mir mal erlaubt, wörtlich zu übersetzen aus dem griechischen Grundtext. Wisst ihr, was da steht? Kopf hoch. Kopf hoch, ihr Christen. Der Geist, der in Kaleb war, ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der ja, und jetzt übersetzen unsere Übersetzer da sehr schwierig. Sophronismus steht da. Sophronismus heißt gesund denken. Schön, ne? Heil denken. Wir denken nicht so kaputt wie die Leute, die nicht mit Gott rechnen. Das halte ich für kaputtes Denken. Ich habe einen mächtigen Gott. Du auch. Freu dich, Kopf hoch. Lass uns nicht aufhören, Gott zu danken. Man kann das so schön machen, wie ihr Chorsänger das könnt. Du kannst auch ganz einfach machen. Wenn du so alt bist wie ich, kannst du gar nicht mehr richtig singen. Bei mir kommen die Töne immer verquetscht und verkehrt raus. Bei Gott nicht so wichtig. Schön, wenn ihr schön singen könnt, aber auch gut, wenn es nicht so klappt. Hauptsache, wir jubeln. Hauptsache, wir preisen unseren Gott, weil wir einen großen Gott haben. Kaleb, du hast das richtig gemacht. Kaleb, du bist genau auf der richtigen Linie. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für Vorbilder wie den Kaleb. Wie schön ist es, dass wir den vor Augen haben dürfen, diesen Menschen, in dem ein anderer Geist war. Nicht der Geist der Verzagtheit. Herr, ich möchte uns in dieser dunklen Zeit, die andererseits aber überstrahlt wird von der Botschaft des Advents, in dieser dunklen Zeit möchte ich uns zurufen und tu es durch deinen Geist jedem Einzelnen persönlich, dass wir unsere Häupter aufheben und aufschauen auf den wiederkommenden Herrn. Amen.